Venedig war natürlich auch einfach durch diese Zeitumstände eine der interessantesten Städte schon damals. Also wenn wir heute hinfahren, hat das natürlich so ein bisschen was von Niedergang und Zukunft, aber damals war es sicherlich eine blühende Stadt und da kam man zusammen und da waren auch die ganzen Künstler.
Sagt Ralf Gleis, mit dem ich mich auf eine neue Zeitreise durch die Albertina begeben habe, und diese Reise beginnt dort, wo auch die Geschichte der Sammlung ihren Ursprung nimmt, nämlich in Venedig. Ja, Ralf, du warst vor wenigen Wochen in Venedig und zwar zur Eröffnung der Biennale. Wenn du jetzt die Augen schließt und nochmal an die Lagune denkst, welche Bilder hast du da im Kopf?
Für mich ist ja Venedig immer so ein Zusammentreffen von dieser großartigen Geschichte, von einfach diesem unglaublichen Flair einer Stadt im und am Wasser, diese ganzen Paläste, das macht natürlich so etwas mit einem, wenn man da nach Venedig kommt. Und dann aber auch die Begegnung mit zeitgenössischer Kunst. Und ich finde, diese Spannung ist immer so was ganz Typisches für Venedig und ich freue mich da immer sehr drauf.
Venedig spielt für die Sammlung der Albertina ja eine zentrale historische Rolle. Am 4. Juli 1776, ein Datum, das ihr heuer mit einem großen Fest anlässlich des 250. Jubiläums der Albertina feiert, da erhielten Herzog Albert von Sachsen-Teschen und seine Frau Marie-Christine von Giacomo d'Orazio in Venedig ein Konvolut von rund 10.000 Druckgrafiken. Jetzt möchte ich gerne von dir wissen, wer waren denn diese illustren Herrschaften?
Wenn man die Albertina kennt, dann fragt man sich vielleicht, wo kommt der Name her, und der leitet sich ab von der Gründung von einer Gründerfigur, das war jener Albert von Sachsen. Der war in seinen Jugendjahren als Soldat ausgebildet und kam gelegentlich nach Wien. Und dort trifft er auf Marie-Christine, die Lieblingstochter der Kaiserin. Es gab dann tatsächlich das, was selten gab, eine Liebesheirat. Und was sie beiden verband, war auch die Liebe für die Künste und für alles, was eben sich mit Malerei, Grafik und auch Zeichnung befasst hat. Und dann überlegten sich diese beiden, sie wollten eine große Sammlung gründen. Und da kommen wir jetzt also auch zu der dritten Person, die du angesprochen hast. Und das ist eben jener Conte Giacomo d'Orazio, eigentlich ein Genueser, der eben in den Dienste des kaiserlichen Hofes für Österreich eingetreten war und in Venedig quasi residierte. Aber er war auch ein exzellenter Kunstkenner. Und so fanden die drei irgendwann zusammen, das war 1773, um es genau zu sagen, mit der Absicht, eine große Sammlung zu gründen.
Ich kann mir den Conte ja so wahnsinnig gut vorstellen, so der elegante Italiener, kunstsinnig, sicher auch ein bisschen schicker als der Sachse und die Österreicherin. Übrigens waren die ja Cousin und Cousine zweiten Grades, aber es ist sich irgendwie ausgegangen, wie wir so hier sagen. Und wie gesagt, also offenbar hat Marie-Christine früher und viel ausführlicher schon Kunsterziehung genossen. Und Albert, der eher, wie du schon erwähnt hast, so eher militärisch erzogen war, hat sich dann da gerne und vielleicht auch mit einem großen Gefühl da irgendwie reinfallen lassen. Wahrscheinlich hat ihn Kunst auch tatsächlich so begeistert. Was wurde denen da jetzt übergeben und welche Rolle spielt das dann sozusagen eigentlich in der späteren Sammlung, die wir heute kennen?
Ja, das ist wirklich ein ganz spannender Moment. Man könnte natürlich sagen, wieso ist das die Gründung der Albertina? Denn das sind ja nun zwei Adelige und man hat natürlich als Adelsfamilie ohnehin Kunst gesammelt, um sich auszustatten. Also es gehörte zu jedem guten Haushalt dazu. Man hat also überhaupt schon Grafik gehabt. Die beiden, muss man sagen, die 1766 geheiratet haben, hatten verschiedene Posten als Statthalter. Und als erstes ging man als ungarische Statthalter-Ehepaar nach Pressburg, heute Bratislava, das war die ungarische Königsstadt damals, und hat dort auf dem Schloss gelebt und hat dann schon angefangen, Kunst zu sammeln.
Auch weil die Wände dort ganz leer waren und die Burg eher so als ein bisschen noch trostlos beschrieben wird, und da wollten die beiden es sich halt irgendwie, wie man es ja heute auch machen würde, sich einfach mal schön einrichten und eben auch mit entsprechender Kunst, oder?
Ja, genau. Und auch die Vorstellung, wie man denn eben die Kunst an die Wand gibt, ja, da hat man oft quasi so in Medaillons, die in die Wanddekoration eingelassen waren, gearbeitet. Und Marie-Christine selbst hat die entworfen und hat also gezeichnet, oft auch nach Vorlagen, die sie sich angeschaut hat, hier in Wien, zum Beispiel in der Hofbibliothek, wo eben eine große Kupferstichsammlung war, und hat sich inspiriert. Und dann kam aber die Idee, wenn wir schon Kunst haben, man hatte also schon angefangen zu sammeln, französische Kunst, Niederländer, aber es war alles noch so ein bisschen eher zufällig. Dann kommt man also auf diesen Conte Durazzo und der sagt als erstes, also ihr müsst es schon etwas systematischer angehen. Ja, es ist, wenn ihr das wollt, was wollt ihr genau von mir? Was soll ich euch bringen? Und das war also 73, das muss man sich jetzt mal vorstellen.
Also sozusagen der erste Kurator der Sammlung Albertina, kann man sagen.
Ja, und auch der noch mehr darüber hinaus, der hat also nicht nur diese 10.000, also unglaubliche Anzahl von Werken italienischer und deutscher Meister, das war dann sozusagen sein Auftrag im Gegensatz zu den dort schon angesiedelten französischen und niederländischen Künstlern, die hat er dann gebracht. Aber diese Raccolta, die Stampa, also diese Sammlung von Hauptwerken von Künstlern, die hat er dann auch damit sozusagen erweitert, dass er gleich einen Discorso Preliminare, eine Erläuterung des Sammlungskonzepts beigegeben hat. Da hat er gleich gesagt, also wir sammeln nach Schulen. Man muss eine Vollständigkeit anstreben. Man muss auch sehen, was wir alles vielleicht an besten Beispielen haben aus der Malerei. Und so ist er wirklich auf einen unglaublichen Beutezug gegangen in Italien. Und es hieß schon damals auch in bestimmten Überlieferungen, der Durazzo war schon da, am Kunstmarkt ist nichts mehr zu haben, weil er also wirklich mit diesem Geld ausgestattet, was die Marie-Christine hatte, dann alles gekauft hat. Und Marie-Christine und Albert machten so eine Grand Tour durch Italien. Man besuchte natürlich auch die Verwandtschaft in verschiedenen Städten.
Ja, und sie waren ja da unterwegs irgendwie. Ich habe gehört, Mailand, Parma, Rom, Neapel, Florenz und dann erst eigentlich ganz am Ende Venedig. Und sie wollten ja eigentlich, dass es nicht so in die große Glocke gehängt wird, aber auch damals, obwohl es noch kein Internet gab, war Diskretion und Undercover kaum möglich. Also wenn solche erlauchten Personen unterwegs waren, dann blieb das kein Geheimnis. Als sie dann in Venedig eingetroffen sind, eben kam es eben zu dieser Übergabe und Venedig spielt dann eben in den folgenden Jahren auch für die Sammlung eben eine sehr, sehr große Rolle. Vielleicht kannst du mal erzählen, wie sich venezianische Motive oder eben auch venezianische Kunst dann in dieser Sammlung niedergeschlagen haben.
Ich stelle mir das immer so wirklich faszinierend vor. Und wir haben ja eigentlich auch, weil damals war die Sprache Italienisch, später wird Französisch sozusagen die Sammlungssprache. Und wir haben Aufzeichnungen. Und es ist eigentlich ein Übersetzungsfehler, der anfangs hier immer wiederholt wurde. Man hat immer gesagt, damals wurden 1000 Werke übergeben. Mhm. In Wahrheit steht da aber Tausende und wir konnten nachweisen, die haben sich das natürlich kurz einmal angeschaut und das war so am 4., 5., 6. Juli. Mhm. Da hat man nämlich die Gräfin Durazzo, die hatte so ein Casino direkt am Markusplatz. Mhm. Und da hat man so Kisten aufgestellt gehabt und aus denen die Blätter schon mal gesichtet und die wurden dann nach Pressburg gebracht. Mhm. Und es waren aber überliefert 60 solcher Kisten. Und wenn man das hochrechnet, wie viel in einer Kiste war, kommt man eben auf diese unglaubliche Zahl von über 10.000 Werken. Mhm. Es war ja italienische Kunst wirklich von der Renaissance, was sie als Anbeginn gesehen haben, bis in die damalige Gegenwart, also bis ins 18. Jahrhundert. Und darunter waren schon auch so Berühmtheiten wie zum Beispiel Canaletto, der ja für die Stadt Venedig so als Maler, als Zeichner, als Vorlagengeber schon eine besondere Bedeutung hat. Und diese Werke kamen mit und daher hat auch heute natürlich, könnte man, wenn man in die Sammlung schaut, viele hundert Werke finden, die allein mit Venedig verbunden sind. Es war natürlich auch einfach durch diese Zeitumstände eine der interessantesten Städte schon damals. Also wenn wir heute hinfahren, hat das natürlich so ein bisschen was von Niedergang und Zukunft, aber damals war es sicherlich eine blühende Stadt und da kam man zusammen und da waren auch die ganzen Künstler. Ne?
Canaletto war natürlich damals schon ein Star und man könnte eigentlich auch sagen, sozusagen die Durchlauchten und der Künstler haben sich um ungefähr 8 Jahre verpasst, weil so lange eben hat er schon nicht mehr gelebt, als sie dann irgendwie nach Venedig kamen. Warum war Canaletto schon zu seiner Zeit so berühmt?
Nun, Canaletto hat, glaube ich, etwas geschafft, was viele damals einfach gewollt haben, nämlich diese Stimmung, die Atmosphäre, aber auch die Grandezza von Venedig einzufangen. Das hat man sich gerne mit nach Hause genommen. Ich muss ja vorstellen, dass eben für jeden Adligen, aber auch später für viele Gebildete, war ja die Grand Tour, das Italienerlebnis war ja obligatorisch. Das hat man immer gemacht. Und natürlich kam man nach Venedig. Das war ein Höhepunkt dieser Reise. Und dadurch war Canaletto, der eben in seinen Werken diese ganze Lagunenstadt so zauberhaft einfangen konnte, aber auch schon in Zeichnung, das wurde druckgrafisch auch dann vervielfältigt. Das war ein wirklich Mensch in aller Munde. Und das sagt ja auch schon dieser Beiname Canaletto, was schon so auf diese Kanäle, ich meine, heißt natürlich Giovanni Antonio Canal, aber es passt natürlich auch so zu dieser Lagunenstadt und hat natürlich auch so etwas, was direkt Assoziationen weckt.
Also ich kenne ja von Canaletto eher so die sehr großartigen Ölgemälde, wo er einerseits dieses venezianische Licht, aber eben in einer sehr milden Art, wie ich finde, eben festhält. Aber in der Sammlung der Albertina finden sich natürlich eher die grafischen Arbeiten und für die gab es ja offensichtlich eine riesige Nachfrage, oder?
Ja, da sprichst du zwei wirklich spannende Aspekte an. Das eine ist natürlich, Canaletto konnte sich vor Aufträgen kaum retten und dann hat man natürlich auch sich damit beholfen, auch Leute, die sich vielleicht auch kein direktes Werk leisten konnte, dass man druckgrafische Reproduktionen eben sich nach Hause genommen hat. Für die Albertina ist es so, dass sie ja zunächst einmal eine Sammlung von Druckgrafiken war und die Bestrebung war eigentlich, aber die gesamte Kunst darzustellen und die drückt sich ja meistens in Malerei aus und so waren das eigentlich Darstellungen von berühmten Werken in druckgrafischen Reproduktionen, die man anfangs angelegt hatte. Erst später kommt die Zeichnung dazu. Wir haben ja auch so ein bezauberndes kleines Blatt von Canaletto, was er selber gezeichnet hat, was so eine untypische Szene ist, eher von Canaletto, wo man so in eine Seitengasse schaut, was eben gar nicht repräsentativ ist, wo man sieht, dass der so geübt war, dass der uns eben jeden Winkel von Venedig vor Augen führen kann und auch technisch versiert war. Aber tatsächlich haben wir eher in dieser anfänglichen Sammlung es dann mit solchen Grafiken zu tun, die nach Canaletto gestochen wurden und die eben zu seinem weltweiten Ruhm damals beigetragen haben.
Wenn ich mir eure Sammlung anschaue, man kann ja übrigens online sich alles abrufen, man kann auch Venedig eingeben und bekommt dann sehr, sehr viele Ergebnisse. Dann sieht man, dass das Spektrum, das Historische, sehr, sehr groß ist. Und dieser kunsthistorische Bogen, der spannt sich ja von der Renaissance, also zum Beispiel Jacopo de Barbari, über Canalettos Zeit bis dann auch in die Moderne, worüber wir dann eben auch gleich sprechen wollen. Interessant ist halt, dass diese venezianischen Künstler ja dann auch immer ausgeschwärmt sind und viele davon Venedig verlassen haben und auch in Europa sehr bekannt waren. Also Jacopo de Barbari ging zum Beispiel nach Deutschland und Canaletto hat ja 10 Jahre sogar in England gelebt. Du hast ja vorher erklärt, er war ja sehr beliebt eben bei europäischen Auftraggebern. Wollen wir vielleicht mal jetzt den Sprung sozusagen von Canaletto in eine neuere Zeit wagen und auf eine Arbeit irgendwie zu sprechen kommen, nämlich von Paul Signac, die Rosa Wolke, die auch eine sehr typische Venedig-Arbeit ist.
Ja, das ist sicherlich auch ein ikonisches Werk heute der Sammlung Badlina hier in der Albertina. Und da hat man wirklich das Gefühl, dass dieses Werk von 1909 nochmal aufnimmt, was auch im 19. Jahrhundert und Ende des 19. Jahrhunderts großes Thema war. Schon die Impressionisten, schon Claude Monet sind nach Venedig gereist, um eben dieses Wechselspiel zwischen dem Wasser und der Architektur, den Booten darzustellen. Und dieser Titel Rosa Wolke bezieht sich ja darauf, dass man dort eine Ansicht hat, wo man einen Venedig-Hintergrund hat, im Vordergrund Schiffe und es ist einfach so dieses typische Lichtspiel und das hat er in der typischen Form, er war ja ein Pointillist, also mit diesen kleinen Strichen bzw. Punkten, die sich farblich aneinander schließen und erst in der Entfernung so ein Gesamtbild ergeben, zusammengefügt und da passt sozusagen Sujet und Malweise so schön zusammen und ich glaube, das ist zu Recht eines der Hauptwerke in dieser Dauerausstellung von Monet bis Picasso ist.
Ich finde, Paul Signac hat nicht übertrieben in diesem Bild, denn wenn man den Ort kennt, und wir kennen ihn, wo dieses Bild entstanden ist, er beschreibt ja da so eine Abendstimmung, würde ich mal sagen, vor der Isola San Giorgio Maggiore. Und diese Abendstimmung ist also wirklich unnachahmlich, finde ich.
Das hast du gerade schon so richtig genannt mit Blick auf die Sammlung, dass sehr viele Künstlerinnen und Künstler nach Venedig kamen. Das war im 19. Jahrhundert natürlich schon ein Topos, und mit dem Niedergang Venedigs wurde das auch unterschiedlich gesehen. Die einen Impressionisten haben darin eben dieses magische Licht und diese Verspieltheit zwischen Atmosphäre und Architektur gesehen. Es gab aber auch natürlich Symbolisten, die haben dort eher einfach dieser Wehmut nachgespürt, die so eine Stadt im Verfall auch mit sich bringt in einer Modernisierung. Und in diesem ganzen Avantgarden entwickelt sich etwas, was wir in Wien nur zu genau kennen, nämlich der Sezessionismus. Das kommt eigentlich aus Belgien, Brüssel, Levant, die 20, waren schon 1883. Dann wurden ja in München die Sezession gegründet, 1892. Und erst 97, 98 dann die Sezession in Wien. Und was hat das jetzt mit Venedig zu tun? 1895 gibt es tatsächlich die erste Biennale. Und das kommt schon in diesem Kontext der Sezession, nämlich einer Art Zusammenfügung aller avantgardistischen Strömungen einer Zeit zustande. Und man hatte ja damals bei der Biennale dieselbe Absicht wie heute. Man wollte aus verschiedenen Ländern unterschiedliche Künstlern ein Podium bieten. Vielleicht war es auch sehr clever, weil die Stadt war ja im Niedergang und man dachte, wenn man jetzt so ein großes Kunstfestival macht, dann hat das vielleicht eine Resonanz. Und tatsächlich schon die erste Ausstellung hatte 200.000 Besucher. Und in diesem Kontext war auch wichtig, dass eben diese Vorbilder durchaus gesehen wurden der Sezession. Man hat sich sehr auch umgeschaut und damals war ja Wien durchaus führend. Und kein geringerer als Klimt hatte ja auch eine große Präsenz dann auf der Biennale. 1910 gab es einen großen Saal im Hauptpavillon. Damals gab es noch nur zum Teil Länderpavillons. Und dort hat Klimt ausgestellt. Und wenn man sich das anschaut, dann ist es natürlich eine verblüffende Show. Das ist einfach wirklich ein Bruch mit den damaligen Gewohnheiten von Ausstellungen, die ja überall beladen waren. Und das kommt natürlich direkt aus diesem Wiener Sezessionismus. Und Klimt hat da wirklich große, große Hauptwerke gezeigt. Zum Beispiel Adele Bloch-Bauer, Goldene Adele, ja, oder Drei Lebensalter, auch Ansichten vom Attersee, die dann auf einmal in Venedig aussehen wie Venedig. die große Judith II oder Salome. Und das hat der Staat oder die Stadt damals angekauft, die Stadt Venedig. Und das ist ja heute im Ca. Pesaro zu sehen. Also da haben wir Klimt direkt verortet in Venedig. Ja, das ist irgendwie eine interessante Fügung.
Und während man Gustav Klimt in Österreich zur Jahrhundertwende noch eher in diesem manchmal ja auch etwas überdekorativen, ich möchte jetzt nicht schwülstigen Umfeld irgendwie sieht, hat er im Ausland die Chance, einmal so richtig klare Kante zu zeigen? Weil wenn man sich den Spaß macht und im Saal 10 googelt, das ist dieser Raum, den du angesprochen hast, den Gustav Klimt da im Hauptpavillon bei der Biennale gestaltet hat, dann ist es so fast so etwas wie der erste White Cube, relativ klar und puristisch eingerichtet.
Ja, das ist wirklich so ein Eindruck, der sich ergibt, weil er da zusammengearbeitet hat mit dem Josef Wimmer. Das war ein Hoffmann-Schüler. Und das ist natürlich schon ganz im Sinne der Wiener Werkstätten. Auch diese Sessel, die du da siehst, die sind also mit so einem Korbgeflecht. Und das macht dieses unheimlich Moderne aus. Ja.
Wenn wir also die Biennale im Jahr 1910 anschauen, wir waren jetzt gerade sozusagen im Hauptpavillon, den es ja heute noch gibt, dann sieht man eine deutliche Entwicklung, dass die Biennale einerseits nicht nur die Erfindung der geschäftstüchtigen Venezianer war, um schon sehr früh den Tourismus anzukurbeln. Du hast es ja erwähnt, das hat sehr gut funktioniert. Es wurde dann in diesen Jahren, sagen wir mal 1910, 1915, 20, immer mehr zu einer Schau der Nationen. Und dieser nationale Gedanke nahm einfach zu, was sich darin äußert, dass der Reihe nach dann einzelne Länderpavillons entstanden sind, die es ja eben heute auch noch gibt. Machen wir also vielleicht den Sprung jetzt aus der Zeit um ca. 1900 in die Gegenwart. Die Eröffnung der Biennale liegt ein paar Wochen zurück. Und dieses Jahr war ja eigentlich das Motto In Minor Keys ausgegeben von der vor der Eröffnung verstorbenen afrikanischen Kuratorin Koyu Kuo. Das hätte ja eigentlich eher sanfte Töne vermuten lassen, aber, und ich möchte dich da mit dieser, also mit diesem Nationalgedanken auch schon ein bisschen in die Gegenwart locken, es war nicht so leise, wie es vielleicht angedacht war, oder?
Ja, da hast du vollkommen recht. Ich denke, dieser Nationalgedanke, der so vor dem Zweiten Weltkrieg vor allem aufgekommen ist und wo man eben gesehen hat, dass eigentlich diese Ursprungsgedanke so eine Art Kunst-Olympiade, wo eben verschiedene Nationen sich treffen, wo Künstler sich präsentieren können, das hat sich dann schon natürlich auch in diesem Zeitraum irgendwie zugespitzt. Und heute sind wir wieder vielleicht komischerweise in einer Situation, wo dieses Nationale zum Teil wieder zu einem Thema geworden ist. Ich hatte die vergangenen Jahre das gar nicht mehr so wahrgenommen, aber heuer ist tatsächlich wiederum, gab es viele Diskurse um diese Teilnahmen verschiedener Nationen. Es gab natürlich auch Streit im Vorfeld. Es hat sich die Jury der Biennale zerlegt quasi. Also das ist schon bemerkenswert, was sich da getan hat. Und in all dem fand ich es aber dann doch interessant, was man gesehen hat und was die interessantesten Beiträge waren. Ich weiß nicht, was dir so in Erinnerung geblieben ist, aber vor allem fand ich natürlich den Beitrag von Florentina Holzinger für den österreichischen Pavillon wirklich herausragend. Und wo du von Tönen und Klängen sprichst, das war natürlich auch der bewusste Appell und der Glockenschlag, wo sie ja so als menschlicher Klöppel in einer Glocke eben geschwungen ist. Übrigens eine Darstellung, die wir schon bei Hieronymus Bosch finden. Und ihre Arbeit, und das finde ich eigentlich schön in dem, was du gerade so zusammenfassend gesagt hast, Minor Keys, das Melancholische, aber auch diese Zusammenkunft von Zukünftigen und Vergangenen. In ihrer Arbeit mischt sich das aus meiner Sicht sehr gut. Es geht um quasi eine Stadt im Niedergang, eben durch auch den Klimawandel und steigende Pegel. Es geht aber auch um uns alle, wie wir uns verhalten. Es geht ja da um eine Arbeit, die eben genau anregt hinzuschauen, was ist denn sozusagen unser eigenes Verhalten, wie ist der Wasserhaushalt einer solchen Stadt und das in der durchaus drastischen Weise, wie Florentina Holzinger das immer in ihrer theatralen Inszenierung einfach darbietet.
Es war mit Sicherheit eine der interessantesten Biennalen, vor allem mit dem Blick auf das, was sich sozusagen im Vorfeld und auch irgendwie an politischer Diskussion ereignet hat. Über all der politischen Aufgeregtheit lag aber auch eine große Wehmut, denn es fiel zeitlich dieses Jahr zusammen der Tod, der doch unerwartet kam, von Georg Baselitz mit der letzten Schau seiner Werke auf der Isola San Giorgio. Da sind wir jetzt wieder an diesem sehr speziellen Ort, der Venedig so eine besondere Note, finde ich, gibt. Ja, war vielleicht ein bisschen auch ein wehmütiges Goodbye an diesen sehr, sehr großen Künstler, der ja auch in der Sammlung der Albertina eine Rolle spielt und hier Ausstellungen hatte. Aber es war auch schön, diese letzten Werke sozusagen im Rahmen einer Biennale irgendwie erleben zu können.
Für mich war es auch so, dass man in der Biennale natürlich immer neben den Giardini und dem Arsenale große Entdeckungstouren machen konnte. Der große Baselitz, der ja in unserer Sammlung fortlebt, den hast du erwähnt. Ich fand aber auch wunderbar am Marco Boafo im Museo di Palazzo Grimani, Jenny Saville, die wir ja auch schon hier in Wien hatten.
Und Richard Prince.
Und Richard Prince, der mit Arthur Jaffa im Car Corner da in der Fondazione Parra zu sehen war. Es waren alles großartige Ausstellungen, die nochmal so gezeigt haben. Da gibt es auch viele Verbindungen auch heute mit Venedig. Erwin Wurm im Museo Fortuny. Also da ist, glaube ich, vieles zu entdecken. Und das fängt bei Albert und Marie-Christine an und wird weitergereicht von Generation zu Generation. Und ich glaube, das ist auch, was uns für die Zukunft motiviert.
Ich
danke dir, Ralf, für diese Zeitreise, die wir dieses Mal von Wien nach Venedig und von der Renaissance über das Jahr 1776 bis in die Gegenwart machen konnten. Und beim nächsten Mal, so viel können wir schon verraten, reisen wir direkt weiter und dann wirklich in die Zukunft. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn und empfehlt ihn gerne weiter.